Frau Dr. Lukas, im nächsten Frühjahr wäre Viktor Frankl, der Wiener Psychoanalytiker, Psychiater, 100 Jahre alt geworden. Wäre er nicht schon 1997 gestorben? Er hat uns ein großes Geschenk hinterlassen, seine Logotherapie. Das ist seine Entdeckung gewesen, dass im menschlichen Leben ein ganz wesentlicher Antrieb existiert, nämlich der Hunger des Menschen nach Sinn in seinem Leben. Sie haben Viktor Frankl noch kennengelernt. Sie sind seine Schülerin geworden. Sie haben diese Logotherapie studiert und sind viele Jahre damit beschäftigt gewesen, anderen Menschen davon zu erzählen, die Logotherapie zu verbreiten und auch Patienten zu heilen mit Hilfe dieser Logotherapie. Vielleicht erklären Sie unseren Hörern erstmal, was Logotherapie überhaupt ist.
Ja, die Logotherapie ist eine sinnzentrierte Psychotherapie. Wie Sie gesagt haben, geht sie davon aus, dass der Mensch ein Wesen ist, auf der Suche nach Sinn oder eine Art Sehnsucht nach Sinn in sich trägt und dass ein Mensch dann, wenn er eine sinnvolle Aufgabe gefunden hat, dass er die auch mit Schwung und Elan erfüllt und eigentlich auch glücklich ist dabei. Wenn er aber keine solche sinnvolle Aufgabe sieht, fühlt er sich eher leer oder unwert oder unnütz oder ungebraucht und verfällt sehr leicht in irgendwelche Depressionen oder auch Suchtkrankheiten oder wozu immer er neigt, also er fällt leichter in seelische Krankheiten hinein. Die Logotherapie versucht also, Menschen bei dieser Suche nach Sinn einen gewissen Beistand zu leisten und sie dazu begleiten und eine Hilfestellung zu geben. Man könnte sagen, eine Art Sinnentdeckungshilfe zu leisten.
Nun haben natürlich auch Sigmund Freud und Alfred Adler, die Zeitgenossen von Viktor Frankl waren, mit ihren Entwürfen der Psychoanalyse und der Psychotherapie versucht, Menschen zu helfen, die seelisch krank waren, die an Neurosen, an Zwängen, an Ängsten litten. Wie unterscheidet sich diese Logotherapie von Viktor Frankl zum Beispiel von der Psychoanalyse, die Sigmund Freud damals entwickelt hat?
Ja, Sigmund Freud ging eher davon aus, dass der Mensch nach Lust strebt, primär nach Lust, also von einem Willen nach Lust beseelt ist, wenn man so will. Und seine Therapie ist mehr darauf angelegt gewesen, den Menschen zur Lustbefriedigung oder Triebbefriedigung zu verhelfen. Bei Alfred Adler ging es um den Schwerpunkt der Macht. Also er sah mehr den Menschen als ein Wesen, das sehr hungrig ist, danach Macht zu besitzen, Macht auch über andere, besser zu sein als andere und etwas darzustellen und ein gutes Selbstwertgefühl zu haben und dergleichen. Und da ging es wieder mehr darum, dieses Machtgelüste des Menschen irgendwie noch sozial zu integrieren und dennoch zu befriedigen. Also bei Frankl können wir sehen, dass der Mensch ein bisschen humaner gesehen wird, würde ich sagen, nicht so ganz in diese animalische Ebene geschoben wird, die natürlich auch im Menschen ist. Es ist im Menschen auch eine Sehnsucht nach Lust und Lustbefriedigung, Triebbefriedigung, auch ein Machtstreben ist da und dennoch glauben wir, dass der Mensch irgendwie noch nach Höherem strebt als nur Triebbefriedigung, dass er eben doch auch eine Lebensgestaltung sucht, die einen Inhalt hat, die irgendwie wertvoll ist und nicht nur seine eigenen Triebe befriedigt.
Wir sollten vielleicht den Hörern, die Viktor Frankl nur dem Namen nach kennen, bekannter machen. Viktor Frankl ist eine sehr ungewöhnliche Persönlichkeit gewesen. Manche von unseren Hörern haben ihn vielleicht sogar noch erlebt, als er Mitte der 90er Jahre zu einem Vortrag in Hamburg war, als es dort einen großen Therapeutenkongress gab. Das war eigentlich sein letzter größter Auftritt, den er in Deutschland hatte. Er ist während des Krieges im Konzentrationslager gewesen und hat selbst in seinem Buch Trotzdem Ja zum Leben sagen gemeint, dass das also sozusagen die Feuerprobe auch für seine Logotherapie war. Kann man das sagen, dass jemand wie Viktor Frankl für das, was er theoretisch entworfen hat, eigentlich den lebendigen Beweis gelebt hat?
Ja, er hat's gelebt. Er hat allerdings schon vor dem Krieg die Logotherapie entwickelt. Schon als junger Arzt. Er hat den Ausdruck Logotherapie schon 1926 zum ersten Mal gebraucht. Und er hat auch in den 30er Jahren schon nachgewiesen, dass er mit der Logotherapie recht große Erfolge erzielen konnte. Zum Beispiel in Bezug auf die große Arbeitslosigkeit damals hat er vielen jungen arbeitslosen Menschen, die in schwersten Depressionen gelitten haben, geholfen. Also in den 30er Jahren, indem er ihnen eine Art ehrenamtliche Aufgabe nahegelegt hat. Zum Beispiel, dass sie in Büchereien aushelfen oder in Altenheimen aushelfen. Also wofür sie nicht bezahlt bekommen haben. Das heißt, sie haben genauso Hunger gehabt, weil sie eben arbeitslos waren und kein Geld hatten. Aber die Depression war weg. Sie haben sich seelisch erholt. Er hat auch vor dem Krieg eine große Aktion zur Zeugnisverteilung gemacht. Da gab es immer wieder Suizide bei den Schülern, wenn sie ein schlechtes Zeugnis heimgebracht haben. Und da hat er zusammen mit Charlotte Bühler eine sehr schöne Aktion gestartet, wo er den jungen Menschen und den Schülern vermittelt hat, dass sie einen bedingungslosen Wert und Würde haben, unabhängig davon, wie gut oder schlecht ihre Schulnoten sind, und dass das Leben immer wert ist, gelebt zu werden, unter welchen Bedingungen auch immer. Und zu dieser Zeit, wo er diese Aktion gestartet hat, hat es keinen einzigen Schüler-Selbstmord gegeben in diesem Jahr. Also er hat schon vor dem Krieg, war er da sehr aktiv und tätig und hat seine Lehre schon größtenteils bestätigt gefunden. Aber natürlich die Zeit, die er selbst durchlitten hat, er ist Überlebender von 4 Konzentrationslagern und hat seine ganze Familie da verloren, vor allem seine junge Frau, die umgekommen ist, und auch seine Mutter ist vergast worden und so. Also in dieser Zeit hat er natürlich selbst leben müssen, was er gelehrt hat, und das auch selbst bei sich anwenden müssen.
Mhm. Nun sagen Sie, dass Viktor Frankl die Logotherapie entwickelt hat in den schwierigen Jahren der Weltwirtschaftskrise und auch Arbeitslosen damit helfen konnte. Wir gehen im Moment auch in unserer Wirtschaft durch eine gewisse Rezession. Viele Menschen sind verunsichert, haben Angst, haben ihren Beruf verloren oder müssen ganz neu finden, was sie eigentlich machen könnten. Kann man die Situation von damals mit heute irgendwie vergleichen? Wäre die Logotherapie da auch ein gutes Mittel, um in diesen Zeiten der Umorientierung Hilfe zu finden?
Sagen wir so, im Prinzip geht die Logotherapie davon aus, dass es nicht die Bedingungen sind, die den Menschen beherrschen oder über den Menschen herrschen, sondern dass es der Mensch ist, der auf alle Bedingungen, ob sie jetzt gut oder schlecht sind, immer noch Antwort geben kann auf seine Art und Weise und sie immer noch gestalten kann. Und unter den Antworten, die ein Mensch auf gute oder schlechte Bedingungen geben kann, gibt es immer hervorragende Antworten, also sozusagen eine sinnvolle Antwort, die ein Mensch geben kann, oder ein sinnvolles Gestaltungsmoment. Sei es nun eine schlechte Lebenssituation, die einen Menschen bedrängt. Das muss ja nicht Arbeitslosigkeit sein. Es kann eine Amputation sein, eine Krebsoperation. Es kann der Verlust von geliebten Menschen sein. Das ist ja unabhängig von der Wirtschaftslage, nicht? Also es gibt immer Tragödien im menschlichen Leben, die an einen Menschen herankommen. Und also auch da kann der Mensch antworten auf seine Weise. Und es gibt hervorragende Antworten auch auf Notsituationen. Oder sei es aber auch eine Wohlstandszeit. Wir haben ja auch eine Wohlstandszeit hinter uns. Und in dieser Wohlstandszeit sind ja die seelischen Störungen eher angestiegen. Also die Selbstmorde sind angestiegen, die Drogentoten sind angestiegen, die Aggressionsdelikte und Kriminalitätsdelikte sind angestiegen.
Scheidungen sind angestiegen.
Richtig. Also Wohlstand tut den Menschen auch nicht nur gut. Aber auch auf den Wohlstand kann man gute oder schlechte Antworten geben. Man kann sich im Wohlstand einfach nur treiben lassen und versinken lassen in dem Luxus, oder man kann etwas Sinnvolles auch aus den Wohlstandsbedingungen gestalten. Also die Bedingungen sind nicht das Eigentliche, sondern die Zutat der Person, was die Person aus diesem Material macht, was das Leben an sie heranträgt. Mhm.
Nun kommt ja jeder Mensch mit einem großen Potenzial zur Welt, wird dann aber durch die Bedingungen, wie er lebt, wie er erzogen wird, welche Bildung er genießen kann, darin oft sehr eingeschränkt. Ist denn dann nicht auch die Suche nach Sinn sehr eingeschränkt, wenn es Behinderungen und Defizite schon in frühester Jugend gibt?
Ja, zunächst muss man sagen, nicht jeder kommt mit dem gleich guten Potenzial zur Welt. Man darf nicht einem Milieudeterminismus verfallen, dass es so aussieht, als ob jeder mit besten Chancen zur Welt käme und dann erst kommen die Einschränkungen. Es gibt leider schon vom Erbgut her oder vom Geburtsvorgang her oder von vorgeburtlichen Zeit her schon Defizite. Also allein das Geburtsgewicht spielt schon eine große Rolle. Es ist ein großer Unterschied, ob ein Baby ein Kilo mehr hat oder weniger hat, nicht? Und auch das Erbgut soll man also nicht unterschätzen. Gerade heute in der Zeit der Gentechnologie sieht man erst, was auch da auch an Charaktereigenarten mitgegeben wird und auch negative Charakterneigungen werden teilweise vererbt, zum Beispiel Suchttendenzen oder depressive Tendenzen oder hysterische Tendenzen und so weiter. Also das heißt, ein Faktor ist dieses, was ein Kind mitbringt, genetisch mitbringt. Und ein Faktor ist dann natürlich die Erziehung, aber nicht nur die Erziehung, sondern die Umwelteinflüsse. Heute erziehen ja sehr viel auch die Medien und auch die soziologischen Strukturen und so weiter. Das ist ein zweiter Faktor. Und dann gibt es diesen dritten Faktor, von dem wir überzeugt sind, das ist der Mensch selbst, das Selbstgestaltungspotenzial des Menschen. Und Frankl hat gerne den Vergleich gebracht vom Baumaterial und vom Baumeister. Und er sagte, das, was wir als Erbgut oder von den Milieueinflüssen bekommen, das ist unser Baumaterial. Und das kann minderwertig oder sehr vollwertig oder sehr gut sein, von verschiedener Qualität sein. Aber wir selbst sind der Baumeister. Und es gibt Menschen, die haben ein herrliches Baumaterial. Also man könnte es vergleichen wie mit Marmorblöcken. Zum Beispiel eine wunderschöne Singstimme, ein herrliches musikalisches Talent zum Beispiel. Aber sie machen nichts daraus. Sie lassen es brach liegen. Sie lassen die Marmorblöcke gerade liegen und gestalten sie nicht. Und es gibt Menschen, die haben ein minderwertiges Baumaterial mitbekommen. Also schlechte Bedingungen und Milieuschäden und Einschränkungen, wie sie sagen. Aber sie schwingen sich auf und bauen daraus etwas. Etwas Wunderbares. Es gibt Menschen, die aus ganz wenig Baumaterial sozusagen fast eine Kathedrale bauen. Also der Mensch selbst ist im letzten Meister seines Lebens und nicht die Bedingungen, die er vorfindet.
Also geht es um Freiheit und um die Verantwortung, die wir haben, wenn wir diese Freiheit haben.
Ja, das haben Sie schön zusammengesagt. Freiheit und Verantwortung sind ja zwei Seiten derselben Medaille.
Aber ich muss noch mal nach dem Wort Sinn fragen oder nach der Qualität, die dieser Sinn haben soll. Es gibt ja viele Angebote, was alles sinnvoll sein soll. Ich denke sogar, jede Kirche, jede spirituelle Richtung versucht, ihren Anhängern ein Sinnangebot zu geben. Das klappt inzwischen nicht mehr ganz so leicht. Wir sehen ja, dass die Kirchen eher leer werden und dass die Menschen orientierungsloser sind in dieser Richtung. Was für einen Sinn gibt es denn im Menschen tief drinnen? Wird der auch durch irgendeine Kultur erst erzeugt oder ist dieser Sinn sozusagen in der eigenen Lebendigkeit versteckt?
Wir würden eher Letzteres denken. Natürlich ist unter dem Wort Sinn eine ganze Bandbreite zu verstehen und jeder versteht was anderes. Nur würden wir warnen vor einem rein subjektiven Sinn, den sich der Mensch einfach nur ausdenkt und als Sinn deklariert. Denn da könnte ja jeder sagen, es könnte einer sagen, ich finde es sinnvoll, ein Haus abzubrennen oder ich finde es sinnvoll, eine alte Frau zu überfallen, dann nehme ich eben ein paar Euro aus der Geldtasche. Das ist für mich sinnvoll, habe ich mehr Geld in meiner Tasche. Das ist eben nicht sinnvoll. Also, dass es sinnvoll oder es nicht sinnvoll ist, das können wir nur spüren oder entdecken oder herausfinden, aus der Situation herausfinden, aber wir können es nicht hineindeuten in die Situation. Das heißt, Sinn, so wie wir ihn verstehen in der Logotherapie, ist eigentlich transsubjektiv, ist eine Größe, die eigentlich vorfindlich ist. In der ganzen Schöpfung ist Sinn sozusagen drin. Und wir Menschen können versuchen, den Sinn zu erspüren, zu erahnen, zu entdecken, zu finden, aber nicht zu erfinden. Und das heißt, wir müssen in einem Fragezustand bleiben. Ist es sinnvoll? Wir müssen auch ein bisschen vorsichtig sein, wenn wir etwas für sinnvoll halten, nicht hundertprozentig sicher sein. Es könnte ja auch sein, dass wir uns täuschen, nicht? Und dass ein anderer vielleicht es besser sieht. Wie oft haben ja zum Beispiel Eltern etwas sinnvoll gehalten für ihre Kinder und es hat sich später herausgestellt, dass es nicht so sinnvoll war, wie sie es gehalten haben. Also eine gewisse Bescheidenheit ist da auch angezeigt und doch sollten wir in diesem Suchen und Forschen nach sinnvollen Möglichkeiten drin bleiben, weil nur sinnvolle Möglichkeiten sind Hoffnungsträger fürs Leben und für die Zukunft und für die Gemeinschaft der Menschen.
Lassen Sie es uns an einem konkreten Beispiel versuchen, etwas deutlicher zu machen. Nehmen wir zum Beispiel einen Pastoren, der eine sehr sinnvolle Tätigkeit ausübt. Es kann auch ein Mediziner sein, ja, wenn wir es nicht christlich oder kirchlich verankern wollen. Und dieser gute Mann opfert sich quasi auf für seine Patienten oder für seine Gläubigen und raubt sich die letzten Nerven für die Menschen, um denen es ihm geht. Vielleicht kommt sogar seine Familie zu kurz, seine Ehe leidet. Es wird aber jeder sehen, dass dieser Mann eine sehr sinnvolle Arbeit tut. Wenn er merkt, dass er trotzdem nicht glücklich ist und zum Beispiel zu jemanden wie Ihnen kommt, Elisabeth Lukas, also zu einer Therapeutin, wie würden Sie beginnen, um ihm dabei zu helfen, nach einem neuen Sinn zu gucken oder zu prüfen, ob das, was er tut, für ihn wirklich noch sinnvoll ist?
Ja, naja, zunächst würden wir eigentlich seine Möglichkeiten auflisten. Also zunächst noch ungewertet schauen, welche Möglichkeiten hat er, zum Beispiel in der Gegenwart jetzt. Also er hat die Möglichkeit, so weiterzumachen wie bisher. Aber Sie sagen, er ist nicht glücklich oder er ist überlastet. Es klingt danach, dass er ziemlich erschöpft ist. Und er ist ja um Hilfe gekommen. Also stimmt's jetzt irgendwie nicht. Also es ist eine Möglichkeit, so weiterzumachen, aber es sind Bedenken da. Welche Alternativmöglichkeiten hätte er? Und das kann man jetzt mit ihm anschauen. Also zum Beispiel könnte er vielleicht Arbeit zurückschrauben und dafür jetzt mehr Zeit für seine Familie haben, zum Beispiel. Oder könnte er Arbeit zurückschrauben, auch Zeit für die Familie zu haben, aber auch gelegentlich Zeit für sich zu haben, sich zu sammeln, mal auf Kur zu fahren oder einen Urlaub zu haben, sich zu erholen, damit er nicht kaputt geht oder krank wird und dann, wenn er krank ist, dient er ja niemandem mehr. Also es gibt vielleicht die Möglichkeit, sein Zeit- und Kraftpotenzial irgendwie aufzuteilen. Für seine Klienten, für seine Familie, für sich selbst zum Beispiel, also rund zu dritteln. Auch das ist eine Möglichkeit. Welche Möglichkeit hat er noch? Er kann alles hinschmeißen und sagen, jetzt bin ich nur krank oder ich mag nicht mehr, ich bin ausgebrannt. Nicht? Also er hat viele verschiedene Möglichkeiten, die wir mal aufschlüsseln würden. Und dann schauen wir uns jede einzelne an mit der Frage, wie stimmig ist sie? Was sagt sein innerstes Gespür dazu? Wenn er sich in den Spiegel schaut und überlegt, ich realisiere Möglichkeit Nummer 4 oder Möglichkeit Nummer 5. Wie gefällt mir die Person, die ich da im Spiegel sehe, die diese Möglichkeit realisiert, die vormittags mit Patienten oder Kunden arbeitet, die nachmittags einen Spaziergang macht und dann wieder an die Arbeit geht, die abends für die Kinder da ist. Wie gefällt mir diese Person? Oder wie gefällt mir die Person, die pausenlos durcharbeitet und dann abends heimkommt und nur noch ins Bett fällt und nicht einmal mehr guten Abend herausbringt? Wie gefällt mir diese Person? Es ist auch ein gutes Kriterium für Sinn, die Frage, was tut es mit allen Beteiligten, also alle, die in dieser Situation involviert sind? Wie geht's ihnen dabei, wenn ich eine bestimmte Möglichkeit ergreife? Wie geht's mir und den Mitmenschen, die davon betroffen sind? Also in dem Fall, Sie sagten jetzt Pastor oder Arzt, wie geht's mir, meinen Klienten oder Kunden und meiner Frau und meinen Kindern? Wie geht's all diesen Menschen, wenn ich zum Beispiel nur noch ein Wrack bin, weil ich total abgearbeitet bin? Bin ich dann wirklich ein guter Arzt für meine Patienten? Bin ich noch konzentriert? Bin ich dann ein guter Vater? Bin ich dann ein guter Ehemann? Ja? Oder bleibt so viel auf der Strecke, dass ich letztlich eigentlich keinen Sinn mehr erfülle?
Also das heißt, das Kriterium, was richtig und was falsch für einen Menschen ist, kommt nicht von irgendwelchen äußeren Werten, die gut und richtig und falsch und böse unterscheiden, sondern liegen in seiner eigenen Entscheidungs- und Beurteilungsfähigkeit. Das ist ja ein ganz wichtiger Unterschied zu allem, was man so an moralischen Instanzen da suchen würde.
Ja, ich denke, dass Menschen ein ganz gutes Gespür dafür haben, was stimmig ist im Moment, was gerade dran ist, was jetzt richtig ist. Das kann nicht etwas sein, was sie sie überfordert und es kann nicht etwas sein, was sie unterfordert. Es muss haargenau passen zu ihren Fähigkeiten. Es muss aber auch das Beste aus einem Menschen herausholen können, nicht? Und dieses Gespür haben wir. Es ist manchmal überlagert. Wenn wir in einem sehr großen Entscheidungskonflikt sind, dann empfiehlt es sich manchmal ein bisschen in die Stille zu gehen. Vielleicht ein, zwei Tage wirklich sich zu gönnen und sich von äußeren Einflüssen abzuschirmen. Eine Wanderung wo zu machen, irgendwo ein bisschen in die Einsamkeit zu gehen und die Gedanken so etwas fließen lassen und ausklingen lassen und einfach nachspüren. Man kommt dann mehr in Kontakt mit einer innersten Stimme, die einem eigentlich gut berät und die einem auch wahr sagt, also in dem Sinn sagt, was jetzt richtig wäre.
Das habe ich gut verstanden. Also das heißt, dass man eigentlich jemandem bei der Selbsterforschung hilft. Und demjenigen versucht, klären zu helfen, warum das alles, was er oder sie tut, nicht zu einem guten, zufriedenen Leben führt. Nun gibt es ja viele Leute, die ihr Unglück vor allen Dingen dem anlasten, was sie früher einmal erlebt haben. Deswegen gehen ja auch viele in Psychotherapie, weil sie das Gefühl haben, meine Lebendigkeit, meine Liebesfähigkeit, meine Freude an der Arbeit, all das kann sich nicht so recht entfalten, weil mein strenger Vater, meine leidende Mutter oder wer auch immer es nicht hinbekommen haben, mich zu stärken, mich aufzurichten, mir Mut zu machen und mich ins Leben zu entlassen. Irgendetwas, irgendjemand von früher zieht mich nach hinten und dämpft alles das, was im Leben eigentlich Freude und Befriedigung bringen soll. Die Psychoanalyse ist ja ein fast schon zur Karikatur ausgebautes Beispiel dafür, wie Menschen sich jahrelang auf der Couch mit der Selbstbespiegelung beschäftigen, in der Hoffnung, an die Knoten zu kommen, wo also in ihrem Leben irgendetwas ganz schiefgelaufen ist. Davon halten Sie, Elisabeth Lukas, ja nicht sehr viel, habe ich Ihren Büchern entnommen. Sie möchten zwar, dass Menschen über sich nachdenken, aber Sie möchten eigentlich, dass nicht zu viel Kraft dort hineingeht, frühere Erlebnisse, alte Bindungen, erlittene Schmerzen immer wieder zum Argument zu machen, warum es hier und heute eben nicht gelingen will, was man sich vorgenommen hat. Aber gibt es das nicht, dass wir belastet werden durch das, was uns früher widerfahren ist und tatsächlich eingeschränkt leben dadurch?
Also zunächst muss man sagen, dass fast jeder auch Belastungen in seiner Vergangenheit hat. Fast jeder, also auch die gesunden Menschen. Oder, ich meine, was gesund und krank ist, ist sicher eine Definitionsfrage, aber auch stabile Menschen haben in ihrer Lebensgeschichte missliche Erlebnisse und Tragödien und so weiter auch drin. Also das zunächst mal. Ein wichtiger Punkt ist, dass man, glaube ich, den Menschen nichts vormachen soll. Man kann jahrelang über das, was gewesen ist, reden und drüber weinen oder nachdenken oder was immer, aber es wird immer so bleiben, dass das, was geschehen ist, geschehen ist. Man kann also keinem Menschen eine neue Kindheit geben, er muss schon mit der auskommen, die er hatte. Also nie wieder wird man Kind sein und es anders leben, sondern das, was man erlebt hat, bleibt einfach geschichtliche Wahrheit. Es bleibt eine Hypothek, die man hat, und das Leben muss angesichts dieser Hypothek gelebt werden. Nicht? Es ist einfach ein Stück Baumaterial, ne? Und unaustauschbar durch ein anderes. Also auch wenn man es noch so viel betrauert, bleibt es, wie es ist. Eine andere Sache ist auch, die man beachten sollte, man kann sich eigentlich nur im Guten von etwas verabschieden oder gar nicht. Wenn man sich nicht im Guten von etwas verabschiedet, egal was es ist, ob es eine Lebenszeit war, ob es ein Freund war, den man verloren hat, was immer. Wenn man sich nicht im Guten verabschiedet, dann stehen die alten Schatten in den Ecken der Gegenwart herum und holen einen irgendwann wieder ein. Sie überfallen einen bei der nächsten Assoziation wieder. Also wenn man ein Stück Lebensgeschichte verabschieden will, das heißt ruhen lassen will, dann muss man sie versöhnlich verabschieden. Wenn man also einen strengen Vater hatte zum Beispiel, der einem sehr viel Leid zugefügt hat, dann hilft auch nichts anderes, als ihn einmal loszulassen und ihm seinen eigenen lebensgeschichtlichen Faktoren zu übergeben und sagen, dass ich bin nicht verantwortlich für das, was mein Vater getan hat, aber ich lasse ihn raus aus meinem Leben und ich will es ihm auch nicht mehr nachtragen. Er hat mir das Leben gegeben und das Leben ist schon was. Und mit dem Lebenskapital werde ich jetzt mein Leben gestalten. Und wenn er mir für gar nichts dient, dann vielleicht das abschreckende Beispiel, dass ich es nämlich besser mache als mein Vater, nicht? Also irgendwie muss man sich so verabschieden, dass die Dinge ruhen können und nicht immer wieder die alten Wunden aufbrechen. Und das kann man nur in der Gegenwart. In der Gegenwart kann man einmal zurückblicken und sagen, gut, ich habe da ein Leid gehabt, aber ich habe auch viel Gutes empfangen. Ich bin am Leid nicht zerbrochen, ich bin durchgekommen im Leben und ich habe auch Fähigkeiten und Talente und damit werde ich jetzt mein Leben neu gestalten.
Heißt das, dass die Logotherapie gar keinen Wert darauf legt, alte Schmerzen, erlittenes Leid noch einmal durchzukauen und auch noch mal durchzuleben? Wie gehen Sie praktisch vor als Therapeutin, wenn jemand kommt und darüber klagt, dass zum Beispiel dieser Vater immer so lieblos und streng mit ihm war und dass das Schmerzen sind, unter denen er oder sie bis heute leidet?
Ja, nun, man kann das nicht ignorieren. Man wird es zur Kenntnis nehmen. Also man sagt, gut, Ihre Beziehung zum Vater war nicht gut. Wie war jetzt die Beziehung zur Mutter? Wie war sie zum Bruder? Wie war sie zum Lehrer und so? Also das heißt, man wird sich die ganze Fülle schon mal anschauen und nicht das Negative allein herausholen.
Also keine Katharsis, keine Tränen, kein Beschimpfen.
In der Fülle sind auch gute Erlebnisse. Auch das Gute wird verdrängt. Die Leute wissen oft gar nicht mehr, was sie für ein Glück hatten oft, wo ein Schutzengel über ihnen gewacht hat, wo irgendwelche Menschen ihnen in einem entscheidenden Moment die Hand gereicht haben. Also es gibt auch viel Grund zur Dankbarkeit. Es gibt Grund zur Klage und es gibt Grund zur Dankbarkeit. Dann sollen sie einmal alles sehen, die ganze Palette. Man kann das Leben manchmal mit einem Art Mosaik vergleichen. In einem Mosaik sind helle und dunkle Steinchen und schwarze und weiße und graue und bunte. Und das Ganze macht ja überhaupt das Mosaik erst aus, das Lebensbild erst aus. Wenn da keine Kontraste wären, was wäre das für ein Bild, wenn es nur aus hellgrauen und weißen Steinen besteht? Mhm. Also das Leben ist voller Kontraste. Und es gibt auch das Glück, das jemand gehabt hat. Und keiner fragt, wieso so habe ich Glück gehabt. Keiner beschwert sich darüber. Jeder nimmt es fraglos hin.
Aber gehen Sie damit nicht suggestiv vor, wenn Sie Ihren Patienten sagen, sehen Sie denn nicht, was Sie auch für Glück im Leben gehabt haben? Also Viktor Frankl hat ja mal gesagt, Glück ist das, was einem erspart bleibt.
Zum Beispiel.
Das sind ja Fantasien, da hat man viele Möglichkeiten, sein eigenes Leben mal durchzuspielen, wie es aussehen könnte, wenn man irgendwann von irgendeiner Treppe gestürzt wäre und einen Unfall gehabt hätte, der einen zum Beispiel querschnittsgelähmt zurücklässt. Oder wenn man Opfer eines Überfalls geworden wäre, was auch immer, was so an Schrecken in der Welt auch möglich ist. Aber das sind ja doch letztlich auch nur Fantasien und versuchen Sie da nicht, das, was jemand an Kummer hat, ein Stück klein zu machen, indem Sie ihm sagen, also guck doch lieber mal in die Ecke, wo alles das ist, was dir erspart geblieben ist und dann kannst du doch dankbar sein, mein Lieber.
Also ich würde nicht sagen, es Fantasien sind, sondern es ist ein Stück Wahrheit. Wenn jemand nicht blind ist, zum Beispiel, also nicht weder blind geboren ist, noch als in der Vorgeschichte blind geworden ist. Also wenn jemand sehen kann, das ist doch schön eigentlich, das ist doch ein Stück Gnade. Es ist nicht selbstverständlich. Denken Sie an Helen Keller oder so, an Menschen, die heute mehrfach behindert geboren worden sind. Es ist doch wahr, dass das gut ist, wenn man sehen kann und hören kann und laufen kann und eben nicht überfallen worden ist und nicht über Treppen gestürzt ist und nicht von Haifischen aufgefressen worden ist, sondern wenn man zum Beispiel ein Patient ist, sagen wir mal 38 Jahre alt, ist doch schön, wenn er 38 Jahre lang am Leben geblieben ist. Es gibt so viele Menschen, die vorher schon verunglückt sind. Also ich denke, das ist auch ein Stück Realität seines Lebens, dass er 38 Jahre lang vor tödlichen Unfällen und Krankheiten geschützt gewesen ist. Warum darf man das nicht sagen? Und in diesen 38 Jahren hat er vielleicht drei schlimme Jahre gehabt, wo er irgendwo in Pflege war zum Beispiel und einen schlechten Pflegevater gehabt hat. Gut, das waren dann die finsteren Jahre in diesen 38 Jahren. Aber warum ist so eine Scheu davor da, auch sich an dem zu erfreuen, was einem geschenkt worden ist? Mhm. Es ist doch das Leben selbst schon ein ganz großes Geschenk. Warum darf man es nicht würdigen?
Ja, was mir dazu nur auffällt, ist, dass es eine Qualität von Seelsorge hat, wenn Sie dem Patienten zum Beispiel den Blick öffnen für alles das, wo er dankbar sein könnte. Eine normale, eine übliche Therapie versucht ja eher, das zu nehmen, was der Patient eben hat, seine Neurosen, seine Zwänge, was auch immer, und so allmählich mit ihm durchzuarbeiten, wie er zu seinen Kräften findet und sich von den Gespenstern nicht mehr so bannen lässt, die zu dieser Krankheit dazugehören. Da wird nicht gesagt, seien Sie doch bitte dankbar. Das ist ja scheinbar ein Element, was die Logotherapie macht.
Also wenn ich nur bei den Defiziten anfange der Menschen, wenn ich nur sage, da ist was schiefgelaufen, da ist was daneben gegangen, da ist was misslungen in deinem Leben, wie soll ich dann dorthin kommen, dass, wie Sie sagen, er seine Kräfte mobilisiert, um über diese Schatten der Vergangenheit drüber zu kommen? Er weiß ja gar nichts von Kräften. Er weiß ja gar nicht, dass er Kräfte hat. Wenn ich Kräfte mobilisieren will, muss ich ihm sagen, dass trotz allem Kräfte da sind. Und Kräfte in ihm und außerhalb von ihm. Also in ihm selbst, nicht? Jeder Mensch hat eben Fähigkeiten, Talente und so weiter, aber auch außerhalb, auch das Leben hat ihn ein Stück getragen, durch alles durchgetragen, oder er ist auch guten Menschen begegnet und nicht nur Teufeln sozusagen. Es gab auch gute Freunde vielleicht in der Schule oder ein guter Lehrherr oder irgendwo. Also das heißt, außerhalb war nicht alles nur finster und negativ und in ihm ist nicht alles nur schlecht. Diese Botschaft muss ich schon einem Menschen herantragen, wenn er über die schwierigen Zeiten einmal drüber wachsen soll.
Das heißt, Sie greifen durchaus ein in das, was ein Mensch berichtet, erzählt, fühlt und geben ihm ein Stück Ausrichtung als Angebot, damit er zum Beispiel an die Frage kommt, ja, was ist mir in meinem Leben eigentlich etwas wert? Und wo sind die Aufgaben? Wo sind meine Potenziale? Was kann mir Sinn im Leben bringen? Und das meinte ich vorhin mit seelsorgerlichen Elementen. Das ist ja etwas, was die Logotherapie deutlich unterscheidet von diesen ganzen alten Therapiemethoden, wie wir sie aus den letzten 60 Jahren kennen.
Also ich glaube, es sind auch Heilaspekte da, ganz wichtige Heilaspekte. Aber Sie haben natürlich recht, in der ganzen Psychotherapie waren lange Zeit zwei Elemente verpönt. Das war die Dankbarkeit, das haben Sie selbst angesprochen, und die Vergebung. Die Wichtigkeit dieser zwei Phänomene, dass man auch dankbar sein kann für etwas, was einem Positives widerfahren ist und dass man auch jemanden vergeben kann, der einem was angetan hat, das sind zwei Heilaspekte. Das sind nicht nur seelsorgerliche Aspekte, sondern durchaus, die haben Heilkraft. Und heute kommt man immer mehr drauf, auch in der Medizin, dass man auch am Gesunden ansetzen sollte und nicht nur am Kranken, dass man das Gesunde im Menschen stärken soll und nicht nur schauen soll, wie man Krankes reduziert, sondern dass man gesunde Kräfte aufbaut. Das sieht man heute auch in der rein körperlichen Medizin, dass man sehr viel mehr von vornherein schon die Potenziale, die da sind, die Ressourcen ausbauen soll und nicht nur warten soll, bis einem was wehtut und dann muss man halt irgendein Schmerzmittel dagegen abreichen. Und so ist es psychisch auch. Also dieses Defizitmodell, wo man immer nur hinschaut, was nicht in Ordnung ist, das ist unfruchtbar.
Aber ich glaube, das haben viele Ihrer Kollegen und Kolleginnen inzwischen verstanden, Elisabeth Lukas. Denn es gibt ja immer mehr Therapien, die erstens kurz sind, also nicht über Jahre mehr gehen, die sehr stark ein Bündnis zwischen Therapeut und Klienten in den Mittelpunkt stellen, wo also der Klient selbst auch ein Stück definiert, wo er hin möchte und der Therapeut ihn darin unterstützen und begleiten soll. Und dieses Stichwort Ressourcen- und potenzialorientiertes Arbeiten, das ist inzwischen zu einem Standardbegriff geworden bei Therapien, die auch zum Beispiel von der Krankenkasse noch bezahlt werden sollen. Ja. Es geht also inzwischen tatsächlich auch um Kosten- und Nutzenabwägungen. Mhm. Hat sich da die Logotherapie produktiv eingebracht oder ist das ein Trend, der aus verschiedenen Quellen gespeist worden ist?
Ich glaube, der kommt einfach aus der Notwendigkeit, dass man gesehen hat, erstens sind diese langen Therapien kaum mehr bezahlbar, aber zweitens sind sie auch nicht so effektiv. Sie sind nicht so effektiv. Es gibt eine Menge Kontrollstudien, die eben nicht so positiv sind. Zum Beispiel Kontrolluntersuchungen, dass die Leute, die auf der Warteliste waren für eine Psychoanalyse, dass die schneller gesund geworden sind als die Leute, die in Psychoanalyse waren. Und das spricht doch dafür, dass sehr viel Selbstheilkräfte im Menschen sind. Das heißt, wenn sie warten, weil sie auf irgendwelche Schwierigkeiten haben, dass sie inzwischen in der Wartezeit sich schon erholt haben. Und während sie in der Psychoanalyse erst wieder rückgegangen sind in die ganze Kindheit und so weiter und sie daher erst einmal nicht erholt haben, sondern erst wurde alles schlimmer, nicht?
Das heißt, jemand, der sich entscheidet, auf eine Warteliste gesetzt zu werden, der übernimmt ja auch schon ein Stück Verantwortung und handelt.
Eben.
Und in dem Moment, wo er wieder Klient oder Patient wird, da lässt er sich fallen.
Richtig.
Und regrediert auf den Stand eines Kindes in vielen Elementen. Und das kann natürlich dann zu Kummer und Schmerz und Verzögerung führen,
Auch mit den Kurztherapien. Ich denke, wenn ein Klient in einem Zustand kommt, in dem es in der Gegenwart nicht stimmt, er große Beziehungskrisen in der Gegenwart hat oder in der Gegenwart sehr große Ängste oder durch Süchte gehandicapt ist oder was immer oder schwerste Depressionen, dann kann ich nicht zurückschauen, was vor 20 Jahren war. Ich habe einfach die Zeit nicht. Ich muss eine Art erste Hilfe leisten und muss versuchen, dass er in der Gegenwart über die Runden kommt und dass das Leben für ihn irgendwo wieder lebenswert ist und er durchatmen kann und eine gewisse Hoffnung wieder entwickelt und eine Art Erleichterung spürt. Also das ist schon richtig, auch wenn man erst einmal versucht, Symptome zu reduzieren und den Menschen zu ermutigen und aufzubauen. Wenn es ihm dann schon besser geht, zumindest in der Gegenwart, dann kann man immer überlegen, ob man wirklich zurückschauen soll, nochmal die ganze Lebensgeschichte sich anschauen soll oder ob man vielleicht vorausschauen soll und sich in die Zukunft begeben soll. Denn auch das ist ein Heilfaktor, eine Vision zu haben. Also in der Zukunft ein Ziel zu kennen oder eine Art Aufgabe zu entwickeln und zu sagen, dorthin möchte ich kommen, dorthin möchte ich mich entwickeln, das möchte ich noch erledigen oder vollenden in meinem Leben. Das hat eine ganz starke Zugkraft, den Menschen ins Gesunde und Starke hineinzuziehen.
Es ist ja in diesen Zeiten sehr verbreitet, sich mit sich selber zu beschäftigen. Wir haben Ich-AGs gegründet zum Beispiel oder wir leben in einer Ego-Gesellschaft. Also es wird immer wieder betont, wie wichtig es ist, dass jeder das Beste aus sich macht, sich ein Profil verleiht, dass er entscheidet, Verantwortung übernimmt für alles. Diese ganze Versorgungs- und Entmündigungsmentalität, die auch so ein Sozialstaat angeblich hervorgebracht hat, wird zurzeit also als negativ bewertet. Sehen Sie denn in dieser Tendenz zu mehr Selbstverantwortung auch ein Wachstumspotenzial? Ist das etwas, was zum Beispiel durch die ganzen Therapeuten mit begünstigt und vorbereitet worden ist? Oder rennen wir nur aufgrund von Medien und Politik in eine falsche Richtung und vor uns weg? Weg vom Sinn, den Viktor Frankl uns eigentlich entdecken helfen wollte.
Naja, wie ich schon sagte, Sinn ist das, was allen Beteiligten gut tut, könnte man sagen. Das ist natürlich jetzt eine merkwürdige Definition, aber es ist eine Definition, die zeigt, dass es nicht nur um ein Einzelindividuum geht. Also man kann nicht einen Sinn erfüllen auf Kosten anderer. Zum Beispiel, wenn eine junge Mutter sagt, sie findet Sinn darin, noch ein Studium zu machen und so weiter, also im Sinn einer Selbstverwirklichung. Natürlich kann es sinnvoll sein, ein Studium zu machen, aber wenn sie zwei kleine Kinder zu Hause hat, nicht, und die Mutter noch sehr brauchen und sie das Studium nur machen kann, wenn sie diese zwei Kinder irgendwo abgibt, dann heißt das, sie würde ihren Sinn erfüllen, aber die Kinder würden darunter leiden, auf Kosten sozusagen anderer, nur um irgendein Beispiel zu nehmen. Und das ist dann wieder keine Sinnerfüllung. Die negativen Auswirkungen rauben sozusagen der Aktion den Sinn. Also Sinnsuche heißt, ich suche eine Möglichkeit zu verwirklichen in meinem Leben, die mir und allen Beteiligten gut tut, die uns gut tut. Und ich glaube, das ist etwas, was ganz wichtig ist für die heutige Zeit, auch in Bezug auf das Zusammenleben der Völker, dass sie sinnvolle Lösungen oder sinnvolle Konstrukte finden, die für alle Beteiligten gut sind und nicht entweder für mich oder für dich, sondern für uns eine sinnvolle Möglichkeit entwickeln und sie realisieren.
Also das heißt, dass das persönliche Glück nicht unbedingt der Indikator dafür ist, dass es auch ein sinnvolles Leben ist, was ich führe.
Ich glaube gar nicht, dass es wirklich ein Glück ist, wenn ich etwas Sinnwidriges verwirkliche. Das heißt, ich tue etwas, was mir zwar einen Vorteil bringt, aber anderen einen Nachteil bringt, weil sich da im Menschen so etwas rührt wie eine Gewissensstimme. Das ist natürlich jetzt auch wieder ein religiöser Begriff, aber es gibt so eine innerste Instanz im Menschen, die sich rührt, wenn etwas schiefläuft. Und wenn wir unser persönliches Glück, wie sie es nennen, verwirklichen und dabei andere schädigen müssen, das wird kein richtiges Glück. Irgendwo tief drinnen in uns spricht diese Stimme und sagt, es ist nicht recht, was du tust. Also wir werden gar nicht so glücklich. Manchmal wird man glücklicher, wenn man mal ein Opfer bringt, aber ein sinnvolles Opfer und weiß, wofür man es bringt und dass es wertvoll ist und richtig ist. Dann wird man manchmal glücklicher, als wenn man um jeden Preis seinem Glück nachjagt.
NDR Info, Sie hören den Talk. Zu Gast heute ist Dr. Elisabeth Lukas. Sie ist Logotherapeutin. Sie hat lange Jahre das Institut für Logotherapie geleitet. Inzwischen lebt sie im Süden von Wien. Sie sind inzwischen pensioniert, Frau Dr. Lukas.
Ja.
Ich wäre froh, wenn Sie uns noch ein wenig aus Ihrem Leben erzählen würden. Sie sind ja Schülerin noch von Viktor Frankl gewesen. Viktor Frankl hat die Logotherapie entwickelt. Anfang des letzten Jahrhunderts ist er geboren worden. Er wäre im nächsten Frühjahr 100 Jahre alt geworden, wenn er nicht 1997 gestorben wäre. Wie kam es dazu, dass Sie sich als Schülerin von Viktor Frankl gefühlt haben und von ihm lernen wollten? Wie sind Sie ihm überhaupt begegnet?
Ja, durch den reinen Zufall bin ich in seine Vorlesung gekommen als junge Psychologiestudentin 1968. Also er war nicht im Pflichtprogramm für angehende Psychologen, weil er auf der medizinischen Fakultät in Wien gelehrt hat. Also durch reinen Zufall kam ich in die Vorlesung hinein, aber es hat mich fasziniert. Er war einerseits schon eine faszinierende Persönlichkeit, aber das, was er gesagt hat, war so anders als das, was ich gehört habe in der Psychologie. Ich muss dazu sagen, ich habe aus einem, ich möchte sagen, echten Motiv heraus Psychologie studiert und das ist selten. Die meisten studieren Psychologie, weil sie sich selbst kennenlernen wollen oder eigene Probleme haben und selbst lösen wollen, was ja auch legitim ist. Das ist schon in Ordnung. Aber das Hauptmotiv, um Psychologie zu studieren, sollte eigentlich das Motiv sein, für andere Menschen etwas zu tun. Und das war bei mir noch der Fall gewesen. Ich habe wirklich Psychologie zu studieren begonnen, weil ich Menschen betreuen und ihnen helfen wollte. Aber dieses schöne Motiv habe ich im Laufe meines Psychologiestudiums total verloren. Bin auf eine ganz falsche Bahn gekommen, muss ich dazu sagen. Ich war nie so weit weg von den Menschen wie während meines Psychologiestudiums. Wir haben noch sehr viele Versuche an den Ratten gemacht und ich habe die Menschen interessiert betrachtet, wie die Ratten sozusagen, wie sie da zappeln in den Labyrinthen und so weiter. Durch Zufall kam ich also in die Vorlesung von Professor Frankl und da habe ich eigentlich erst wieder zurückgefunden zu meinem Ursprungsmotiv, zu der Liebe zu den Menschen, zu der Achtung vor den Menschen, zu dem Respekt vor dem Menschlichen und dass Menschen sehr viel mehr sind als Ratten und so weiter. Ich bin ihm unendlich dankbar. Ich weiß nicht, was für eine Art von Psychologin ich damals geworden wäre, wenn ich nicht zu ihm gekommen wäre. Nun, ich habe zu dieser Zeit gerade ein Dissertationsthema gesucht und da ich so begeistert war von seinen Theorien und seinem Menschenbild, vor allem diesem würdigen Menschenbild, habe ich eben beschlossen, meine Dissertation über Logotherapie zu machen und so hat es eigentlich begonnen.
Haben Sie dann hinterher auch mit ihm zusammenarbeiten dürfen oder wie hat sich die Beziehung zu ihm gestaltet?
Ja, ich bin nach meinem Studium nach Deutschland gezogen und er ist ja in Wien geblieben, aber wir waren in ständiger Korrespondenz. Ich konnte ihn alles fragen, auch als junge praktizierende Anfängerin sozusagen, als Psychologin. Er hat mich also supervidiert, wenn man so will, die ganze Zeit. Er hat uns auch oft besucht, wenn er in München war. Also es hat sich eigentlich aus diesem Schüler-Lehrer-Verhältnis so ein bisschen ein Freundschaftsverhältnis zu ihm und seiner Frau und seiner Tochter entwickelt. Seine Tochter ist übrigens eine Studienkollegin von mir gewesen. Und es war also ein sehr schönes Verhältnis, weil wir sehr oft über fachliche Sachen eben diskutieren konnten. Und jedes Mal habe ich irgendwas gelernt von ihm. Jedes Mal. Mhm. Auch menschlich habe ich so viel gelernt von ihm. Zum Beispiel, es passt vielleicht zu dem, was wir vorher gesagt haben. Ich war einmal in Wien und war ein Besuch mit ihm ausgemacht und am Abend vor des Besuches ist er erblindet durch eine Blutung in der Netzhaut. Und seine Frau hat uns das gesagt und wir haben ihn dann im Spital besucht. Nun, ich bin in den Raum hineingekommen, wo er da lag und ich wusste eigentlich gar nicht, was sagt man jemandem, der gerade blind geworden ist. Also ich war ziemlich verlegen, das hat er natürlich sofort gespürt und hat zu mir gesagt, aber Frau Lucke, nun machen Sie nicht so ein Gesicht, dabei hat er mich gar nicht gesehen, das wusste er einfach, machen Sie nicht so ein Gesicht. Jemand, der so lange hat sehen können wie ich, was ist das doch für ein begnadeter Mensch. Ich habe meine Tochter sehen können, ich habe meine Enkelkinder sehen können, ich habe so viele fremde Länder sehen können, ich bin so reich beschenkt. Nun setzen Sie eine fröhliche Miene auf, es gibt überhaupt nichts zum Trauern. So war er. Er war ein großes Vorbild für mich.
Ja, ich glaube, das hat er bis ins hohe Alter auch vorleben können, was Sie da schildern.
Ja.
Er war ja in Hamburg beim Psychotherapeutenkongress und hat eine wunderbare improvisierte Rede gehalten, die voller Weisheit war, voller Lebensklugheit, hochkompetent, und hunderte von Therapeuten waren bewegt und haben ihm zugejubelt und haben einfach auch sehr viel Dankbarkeit gespürt, dass er diese ganzen Strapazen nochmal auf sich genommen hat, um zu berichten, zu erzählen und einfach zu kommen. Und er hat sich in alle Richtungen auch verschwendet und verschenkt. Und das ist ja gerade bei einem Mann, der so eine unglaubliche Biografie hat, etwas, was die Nachwelt ins Staunen und auch in die Verlegenheit bringt. Denn wer von uns verschwendet sich schon so?
Ja. Er war sicher in gewisser Weise seiner Zeit voraus. Es gab immer Menschen, früher hat man sie halt Propheten genannt oder etwas dergleichen, die irgendwie so hellsichtig sind, dass sie ihrer Zeit ein paar Jahrzehnte voraus sind. Und diese Menschen werden in ihrer Zeit auch nicht richtig verstanden, weil sie einfach ein bisschen voraus sind, aber später erst erkennt man oft, was sie gesagt haben und wie wichtig und wie klug das war. Und ich glaube, so jemand war Professor Frankl.
Lassen Sie uns noch ein wenig über Ihre Person sprechen, denn Sie sind ja sozusagen die Erbin dieser Wissenschaft der Logotherapie. Sie haben viele Psychologen darin geschult, logotherapeutisch zu arbeiten. Haben Sie gezählt, wie viele es bei Ihnen gelernt haben im Institut für Logotherapie?
Die wirklich die Ausbildung zu Ende gemacht haben mit Abschlusszertifikat, über 1000, 1200 vielleicht ungefähr. Jetzt habe ich noch einen letzten Kurs, den ich noch leite, aber allmählich, glaube ich, kann ich die Fackel übergeben an meine Schüler, die das weitertragen, das Gedankengut sehr gut weitergeben.
Das heißt, wenn jemand auch aufgrund unseres Gespräches jetzt Interesse entwickelt, sich mit logotherapeutischen Methoden zu beschäftigen und tatsächlich mal den Fokus darauf legen möchte, was ist der Sinn, was ist die Aufgabe in meinem persönlichen Leben, der oder die hätte durchaus die Gelegenheit, irgendeinen Psychologen zu finden, der damit arbeitet.
Ja, es muss auch nicht ein Psychologe sein, es kann ein Arzt sein, es kann ein Sozialarbeiter sein, es kann ein Pädagoge sein. Wir haben also viele verschiedene Vertreter der Humanwissenschaften gehabt, auch Priester oder Juristen hatten wir zum Beispiel auch in der Ausbildung. Also von den verschiedensten Fachgebieten her, also das ist durchaus möglich. Es gibt auch eine große deutsche Gesellschaft für Logotherapie. Also es ist leicht möglich, heute einen Logotherapeuten zu finden und mit ihm zu sprechen.
Sie haben jetzt gesagt, dass Sie nur noch einen Kurs haben, ja, und sich so allmählich zurückziehen möchten. Sie haben aber auch viele Bücher veröffentlicht. Und in diesen Büchern finde ich es zum Beispiel wunderbar anschaulich geschildert, wie Logotherapie denkt, arbeitet, ausgerichtet ist. Sie haben zum Beispiel in Ihren Büchern immer sehr viele schöne Geschichten, die wie Parabeln oder Fabeln oder Gleichnisse daherkommen, also sehr unterhaltsam auch. Ist das ein Mittel, was Sie auch durch Viktor Frankl kennengelernt haben, es mit Geschichten zu versuchen, oder ist das etwas, was Sie sich aus irgendwelchen anderen Kulturen zusammengesucht haben?
Ach, es ist eigentlich ein Hobby von mir. Ich habe immer schon gern geschrieben, schon in der Volksschule habe ich schon gern geschrieben. Es ist so, die Fachbücher von Frankl sind etwas schwierig für Laien zu lesen. Also nicht dieses Buch Trotzdem Ja zum Leben sagen, das schildert er ja seine Konzentrationslagergeschichte. Aber die echten medizinischen Fachbücher sind anspruchsvoll ist. Die Texte sind mit sehr viel Fremdworten und auch haben auch eine philosophische Tiefe. Und das heißt, für manche Menschen, die nicht ein so hohes Bildungsniveau haben, sind die schwer zu lesen. Es sind aber die Inhalte eigentlich für jedermann wichtig. Und deswegen habe ich mir so als Aufgabe gesetzt, Frankl ein bisschen zu übersetzen, also sprachlich zu übersetzen ins allgemein Verständliche. Und deswegen habe ich eben Fallbeispiele und Geschichten drin. Das lernt man natürlich, wenn man mit Patienten arbeitet. Man muss mit Patienten so sprechen, dass die Patienten es verstehen. Man kann nicht eine wissenschaftliche Sprache sprechen, wenn man eine einfache Hausfrau da sitzen hat. Die soll es genauso verstehen. Also der Therapeut muss in der Sprache des Klienten sprechen. Und von daher habe ich versucht, diese wirklich guten, blitzgescheiten Gedanken von Frankl in eine Sprache zu formen, die jedermann zugänglich ist.
Elisabeth Lukas, Sie wohnen inzwischen, wie ich vorhin schon sagte, südlich von Wien. Sie haben aber sehr lange in Deutschland gearbeitet,
ja.
Haben das Institut für Logotherapie gegründet und lange Jahre geleitet, das sagte ich schon. Wie kommt es, dass Sie jetzt plötzlich in Österreich gelandet sind?
Ja, ich bin Wienerin und mein Mann ist auch Österreicher. Und wie wir in Ruhestand gegangen sind, sind wir einfach in die Heimat zurückgezogen. Es ist immer irgendwie unsere Heimat geblieben, aber wir haben uns auch sehr wohl in Deutschland gefühlt. Aber die Heimat ist eben, hat uns angelockt und nun sind wir zurückgekehrt und haben unser Institut einem Nachfolger übergeben und wissen es da in guten Händen und wollen auch jetzt ein bisschen einen neuen Lebensabschnitt beginnen, in dem auch andere sinnvolle Aufgaben da sind und nicht nur die Psychotherapie und Psychologie.
Ja, jetzt sind wir wieder beim Sinn. Aber was wäre denn da als Beispiel? Haben Sie eine Idee, was für einen Sinn Sie im letzten Teil Ihres Lebens noch ansteuern und gestalten möchten?
Ja, aber das sind natürlich private Interessen jetzt. Also,
erzählen Sie ruhig.
Ja, ich habe jetzt wieder ein Klavierstudium begonnen, nach 45 Jahren. Ich habe sehr, sehr gut Klavier gespielt als junge Mädchen und dann eben durch die Arbeit das alles zurückgelassen und habe jetzt wieder damit begonnen und mache auch große Fortschritte und das freut mich sehr. Und mein Mann hat eine wunderschöne Gesangsstimme und singt auch im Chor und hat auch einen Gesangsunterricht und das passt natürlich auch gut zusammen. Also die Musik nimmt eine große Rolle jetzt ein in unserem Leben und auch jetzt wandern wir wieder mehr und bewegen uns mehr. Die Arbeit im Institut war ja hauptsächlich eine sitzende oder ich habe auch im Stehen unterrichtet, aber trotzdem ist vieles zurückgestanden an Möglichkeiten, eben gesund zu leben und sportlich zu leben und auch kulturell etwas zu unternehmen. Und das war auch das Opfer wert. Es war es wert in der Zeit, aber jetzt ist eine andere Zeit dran und ich denke, dass das auch jetzt sinnvoll ist, dass meine Schüler wieder die übernehmen und ich nicht mich ständig wiederhole, sondern ich jetzt in einen neuen Lebensabschnitt gehen darf.
Das heißt, Sie möchten das Leben jetzt genießen?
Das Wort gefällt mir nicht so ganz, weil das Genießen wieder sehr egozentrisch klingt. Ich glaube, wir können auch jetzt auch für andere Menschen noch etwas tun, aber auf andere Art und Weise. Und wenn es nur durch Vorbild ist oder durch Freundschaftskontakte ist, also wir sind schon eingebettet in ein soziales Netz und ich bin auch durchaus bereit, auch für andere noch etwas zu tun, wenn es wichtig ist. Aber diese Arbeit wie früher, die ist einfach vollendet, die ist ausgeklungen und wird von anderen wunderbar weitergeführt.